She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, der Urlaubsdestination im Allgäu.
Der Benni hat es dann irgendwann auch aufs Handy dann mal geschaut, wo er dann gewusst hat, okay, jetzt ist doch das Rennen langsam mal durch. Sind wir auch noch in der Umkleide gewesen und dann kommt er auf einmal, dreht sich um. Hey Philipp, du hast ja gewonnen.
Ach, Glückwunsch übrigens.
Wenn sowas das nächste Mal ist, egal was kommt, du beißt da durch und lässt nicht nur die ein oder andere Lücke, weil du ja eh weißt, du bist da irgendwie vorne. Glück ist wie Furzen, wenn man zu viel Druck macht, dann wird's scheiße, kennst du wahrscheinlich.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen She Happens-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind natürlich auch heute wieder aus München Moritz Batscheider.
Hallo.
Und aus Oberstdorf Vinzenz Geiger.
Servus.
Vinzi, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, warst du noch in Lillehammer. Ihr seid nach eurem Weltcup noch ein paar Tage oben geblieben, habt noch die guten Trainingsbedingungen genutzt. Wie war es dann noch?
Kalt. In erster Linie war es ziemlich kalt. Also wir waren bis letzten Freitag. Also wir sind beim Weltcup dann noch länger geblieben, eben bis anschließend Freitag. Und ja, wo ich dann daheim angekommen bin, war es wirklich so zum ersten Mal, dass ich dachte, boah, endlich ist es nicht mehr so kalt. Weil es war wirklich, dann in Kuusamo war es schon so kalt und jetzt in Lillehammer eben auch und beim Lehrgang auch. Irgendwann raubt es dann schon Energie. Und da war ich dann echt froh, dass dann die angenehme Temperatur hier in Mitteleuropa. Aber ja, es war ein richtig guter Lehrgang. Wir hatten sehr, sehr gute Bedingungen. Klar war kalt, aber kein Wind und hatten auch ziemlich viel Sonne, was für Lillehammer jetzt nicht ganz so gewöhnlich ist um die Zeit. Deswegen konnte man richtig gut trainieren und ja, hat sich auf jeden Fall rentiert, noch da zu bleiben.
Ja, wenn es kalt war, du konntest ja immerhin, du hast uns einen kleinen Einblick gegeben, du hattest ja immerhin ein sehr kuscheliges Zimmer mit dem Juli, vielleicht wurde es dann da ein bisschen warm zwischendurch.
Ja, genau. Ja, unser Zimmer war so ein bisschen back to Basics oder ja, da hat so ein bisschen einen Schullandheim-Charakter gehabt. Wir haben so ein Stockbett gehabt, aber ja, hat schon passt alles in allem. Und ja, von dem her war es schon einfach ein guter Lehrgang und ein bisschen schade oder ja, ich habe mir schon wieder ein bisschen wehtan. Bei einem Sprung habe ich mir ein bisschen mein Knie verletzt, aber hat sich jetzt rausgestellt, ist nicht so schlimm, sind aber nur Schmerzen, die ich da habe und ja, aber bis zum Wochenende Ramsau sollte wieder alles laufen und da reise ich dann ja eben jetzt an und da greife ich dann wieder voll an.
Was ist da passiert? Hast du bei der Landung dein Knie einfach verdreht oder?
Ja, ich bin einfach gelandet und dann ist mir irgendwie ins Knie reingefahren, aber das ist, also es ist nichts ab und so, es ist einfach ähnlich eigentlich wie ein Runner's Knee, hat der Doc gesagt. Also es ist nichts so Schlimmes, aber der eine Muskel ist einfach zu und das tut einfach sehr weh, aber eigentlich kann ich jetzt nichts kaputt machen. Deswegen war ich jetzt schon sehr, sehr froh, dass es nicht so schlimm ist.
Ja, dann drücken wir die Daumen für Ramsau. Aber da läuft es ja eh von selber quasi.
Ja. Klar, das ist natürlich die Erwartungshaltung von allen. Aber ja, dieses Jahr ist ja ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir einen Massenstart in Ramsau. Das weiß ich nicht, wieso sie das gemacht haben. Sie wollen vielleicht meine Statistik ein bisschen versauen. Aber aber dann muss ich halt jetzt dieses Mal übers Springen kommen. Und ja.
Nichts leichter als das.
Klar, also das Training letzte Woche, das hat sich auf jeden Fall rentiert. Das kann ich dann gleich beim Massenstart zeigen. Und ja, ich denke, es Ramsau freue ich mich jedes Jahr drauf, auch wenn jetzt ein Massenstart am Wochenende ist. Aber ja, es ist einfach ein guter Ort, wo ich schöne Erinnerungen habe. Deswegen freut es mich jetzt richtig drauf, dass es ja nochmal einmal rund geht, bevor wir dann wirklich eine schon sehr, sehr lange Pause haben.
Wann fahrt ihr rüber? Morgen schon?
Ja, also morgen, das ist dann am Mittwoch, also heute für die Hörer. Ja, und die Wettkämpfe sind dann schon Freitag, Samstag. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Und dann am Samstag fahren wir wieder heim und dann haben wir eben 3 Wochenenden keinen Weltcup, was sehr, sehr schade ist. Und dann ist natürlich eins der größten Highlights der Heimweltcup in Oberstdorf. Aber ja, dann kann man die Feiertage auf jeden Fall gut daheim genießen, wenn man so eine lange Pause hat.
Sehr gut. Hast du Zeit für uns? Auch nicht schlecht.
Genau, kann ich voll teilnehmen nächste Woche beim Weihnachtsspecial.
Special.
Special.
Ja, so, jetzt sind wir aber hier in der Situation, in der Folge heute, bleiben wir mal in dieser Woche noch, es ist natürlich auch sonst viel passiert. Erstes Podium im Langlauf für Viktoria Karl, Daniela Meyers erster Weltcup-Sieg und Finzi Isa Karl in Klingenthal Skispringen. Ein großes Fest auch. Aber, ja, es ist viel aktuell in anderen Sportarten, aber Finzi, ihr da draußen, unsere Community, unsere lieben HörerInnen, ihr habt euch eine bestimmte Sportart gewünscht. Die wäre welche, findet sie?
Genau, Biathlon. Und ich glaube, es war natürlich, war zu erwarten nach den Erfolgen. Also es war ja ein Biathlon-Saisonstart für die Deutschen, wie es wahrscheinlich vielleicht noch gar nie gab. Und es waren schon außergewöhnliche Wettbewerbe. Deswegen haben wir kommen wir eben euch entgegen und machen eine große Biathlon-Folge mit Philipp Navrat. Ich glaube, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf ziemlich viele spannende Insights in sein Wettkampfwochenende und vor allem auch in seine Vorbereitung.
Ihr habt es euch gewünscht und heute gibt's jede Menge Biathlon. Viel Spaß in unserem Gespräch mit Philipp Navrat.
Und jetzt ist er bei uns, zugeschaltet aus der Lenzer Heide in der Schweiz. Hallo und herzlich willkommen, Philipp Navrat.
Hallo, guten Abend. Hi.
Es ist sehr schön, dass du da bist. Du musst uns erstmal etwas sortieren helfen. Für dich, für den Hinterkopf, vor 3 Wochen vor Östersund hatten wir hier bei uns digital deinen Kollegen David Zobel sitzen. Und der war so ein bisschen, man weiß bis heute nicht ganz, wie viel davon gespielt war, etwas griesgrämig und hat viel von Galgenhumor gesprochen und so. Es war zwischen den Vorbereitungsrennen in Schuschön, wo es mit dem Material noch etwas Probleme gab, und Hohn aus Norwegen und Östersund. Und wir dachten so, was ist denn da los und muss man sich Sorgen machen? Ja, und dann, das kannst du uns vielleicht gleich besser erzählen, ist ganz schön viel passiert in den letzten 3 Wochen für den deutschen Biathlon, allein in Östersund in 10 Rennen. Nee, in 9 Rennen 10 Medaillen, so rum. Medaillen, Podestplätze. Davon 2 für dich, unter anderem dein erster Sieg. Besprechen wir alles noch im Detail. Aber long story short, es ist gerade sehr, sehr viel los rund um dich und rund um dieses DSV-Team. Wie sieht's gerade in dir aus? Kannst du entspannt abends ins Bett gehen, in der Früh aufstehen, oder ist irgendwie noch sehr viel Adrenalin am Start?
Momentan genieße ich tatsächlich mal richtig, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich mal auch angenehm schlafen kann, wenn echt mal Ruhe im Haus ist oder Ruhe im Raum ist, ist es tatsächlich sehr schön und das zum Nutzen. Waren schon sehr aufregende Wochen jetzt, die hinter mir liegen. Und klar, der David hatte da natürlich sehr berechtigt seine Zweifel vielleicht im Vorfeld, nachdem wir unsere Quali-Rennen da hatten. Und daher, kann ich da das schon verstehen, dass er da vielleicht nicht so optimistisch eingestellt war, vielleicht auf die Saison. Aber jetzt insgesamt denke ich, es ist echt super gestartet für uns. Und ich denke, letzte Woche war es sehr aufregend für mich, da nach Hochfilzen zu kommen, so nahezu Heimweltcup. zum Erleben in Gelb-Rot oder in Gelb da anzureisen. Ja, war natürlich schon ein schönes Interesse natürlich auch da. Ist immer ja als Sportler immer die Frage, wie kriegt man das dann hin in so einer Position oder so einer Ausgangssituation, das alles dann auch gut zu managen. Und klar ist dann auch Family dann auch noch mit dabei, die dann ja natürlich auch immer nur das Beste wollen vor Ort und unterstützen wollen. Das sind natürlich schon viele Einflüsse, die dann wieder dabei sind. Aber Östersund insgesamt war halt echt genial. Da haben wir als Team, denke ich, richtig gut funktioniert. Ja, jede Stellschraube von außen hat richtig Gas gegeben oder im Team eben auch. Und ja, das hat man an allen Ecken und Enden gemerkt. Und wir Sportler haben dann natürlich das unbedingt auch ja so zeigen wollen und unser Bestes geben. Und dass es dann natürlich so gut funktioniert hat, das, glaube ich, haben wir uns selber gar nicht so wirklich erträumt oder erhofft, aber ja, oder erhofft natürlich, aber dass es da wirklich so läuft, war natürlich genial.
Also Davids Worte waren ja, wenn es so weitergeht, dann ist jeden Weltcup ein norwegischer Sechsfachsieg. Ja. Das lief da ein bisschen anders.
Ja, richtig, also denk, da könnt ihr auch vielleicht ein Lied davon singen, also gerade die nordischen Skisportarten, das ist ja Wahnsinn, was die Norweger da einfach abzelebrieren. Und bei uns eben dann auch, dass die da richtig ja stark in der Mannschaftsleistung auch performen, das ist schon Wahnsinn.
Hast du das Gefühl, dass du schon Zeit hattest zu verarbeiten, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist? Ich meine, du musstest dich nach einer schwierigen Vorbereitung auch erst für einen Weltcup qualifizieren. Dann ging es in Östersund so erfolgreich los. Du standest zum ersten Mal ganz, ganz oben. Dann ging es natürlich gleich weiter mit dem gelben Trikot. Und in Hochfilzen lief es ja dann nicht, sagen wir mal, ganz so gut, wie du es dir wahrscheinlich gewünscht hättest. Also hattest du schon Zeit zu verarbeiten, was in den letzten Wochen alles so vor sich gegangen ist?
Also ich würde tatsächlich sagen, nicht richtig. Das waren immer mal so ganz, ganz kurze Momente, die da vielleicht so für mich mal für mich daneben konnte. Wo man das dann einfach mal Revue passieren lässt oder darüber nachdenkt. Und ich denke, das waren ja ganz kurze Sequenzen, wo ich das dann wirklich mal realisieren konnte. Aber dann ist wirklich so viel schon wieder im Hinterkopf, wo man schon wieder weiß, hey, da ist schon wieder das Nächste, was Skitesten oder was muss man jetzt schauen, was muss man organisieren. Das war natürlich schon viel, und daher, ja, vielleicht kommt dann noch eine Zeit, wo ich jetzt vielleicht über Weihnachten ein paar Tage ruhiger machen kann, wo ich das ein bisschen besser vielleicht realisiere, ja.
Ja, in einem gelben Trikot zu einem Weltcup anzureisen, das ist ja, weiß man nicht, wie oft man das im Leben hat wahrscheinlich.
Ja, ja, also das war schon überragend, also ihr hat ja dann das, genau, das Sprintrennen. Und dann hat man ja gar nicht Zeit, drüber nachzudenken. Also dann war das erste Rennen quasi gewonnen. Und ich hätte ja nie geglaubt, dass sie da dann das gelbe Trikot nach dem Sieg kriegen wird. Also dann sagen die Trainer auf einmal, hey, du hast das gelbe Trikot auch noch, oder du jetzt da geschafft über das zweite Rennen. Weil das erste war ja eigentlich auch total mies, sage ich mal, oder nicht mies, aber halt nicht nach meinen Vorstellungen entsprechend Top 15, wo ich mir vorgestellt habe. Und ja, dann ist es natürlich mit der neuen Punktewertung im Biathlon so, dass man da mit dem Sieg echt richtig gut nach vorne kommt. Und dass das dann gereicht hat und sogar mit einer Dreifachführung für uns dann auch so dann rausgegangen ist über das zweite Rennen, das war natürlich noch das Nonplusultra, also das ja, on top für die ganze Mannschaft, denke ich. Also tatsächlich erst der Roman in Gelb, dann konnte ich von ihm tatsächlich auch übernehmen. Aber dann, genau, war er gleich am nächsten Tag.
Gab's da Stress wegen der Trikotübergabe?
Also ich habe, nee, natürlich, also die Freude von meiner Seite war riesig für ihn. Das ist bei mir auch nicht immer so, dass ihrem Teamkamerad ja so das gönnen, aber wir kennen uns schon ewig, wir sind der gleiche Jahrgang, man verfolgt sich ewig oder man hat ewig miteinander zu tun, schätzt sich, lernt sich da einfach zu respektieren auch. Und nee, für mich war es dann schon echt eine Freude zum Sehen, hey, er hat das geschafft, er hat jetzt was geschafft, was jetzt 15 Jahre dauert hat, wenn genau, was ich da richtig gehört habe immer dann. Also das war mir dann auch gar nicht so bewusst, dass der Kreis Michi dann wirklich der Letzte war. Tatsächlich auch. Also ich hätte gemeint, mindestens einmal hätte auch mal vielleicht einer zwischendurch das Gelbe irgendwo mal gehabt. Aber tatsächlich war da niemand dazwischen von der Deutschen. Das sieht man mal eigentlich auch, was mir für eine Phase oder also was da für eine ja Leistungsdichte auch im Vorfeld schon immer war, die 15 Jahre vorher von anderen Nationen, welche Cracks ja da immer schon durchmarschiert sind. Ja, dass es einfach nichts Selbstverständliches ist. Und drum war das echt eine Riesenfreude zum Sehen, hey, der schafft das jetzt tatsächlich sogar mit einem Fehler nur. Oder für mich war die Erwartungshaltung, hey, du musst ja null schießen, anders kommt man da überhaupt nicht über die Top 5 oder in die Top 5 Wertung rein am Ende. Und daher war das echt cool zum Sehen, dass er das packt und auch der zweite Platz in der Mannschaft auch noch drin war mit dem Justus. Und ja, genau, dann hat sie natürlich bei mir auch was also mitentwickelt oder die Motivation einfach brutal hochgeschraubt, würde ich sagen. Weil dann hat man ja ein bisschen Zeit dazwischen, darüber das Revue passieren zu lassen, über die 3-4 Tage, wo er dann natürlich auch seine ja, das vielleicht realisieren konnte, dass er jetzt da in Gelb das nächste Rennen antritt. Und daher, ja, hat man da dann natürlich noch eine gute Staffel dazwischen. Die war für mich dann, denke ich, auch super. Da hat man extrem starkes Material. Also in der Staffel hat man, glaube ich, das beste Material überhaupt. Und die anderen Tage, würde ich sagen, war das gar nicht so extrem, dass mir da vom Material so extrem gut waren, aber immer so, dass wir auf jeden Fall mindestens konkurrenzfähig waren. Aber in der Staffel war es zum Beispiel so, dass wir deutlich vorne dran waren. Und genau, darum haben wir da eine schöne Staffel dann auch gehabt. Klar, dann war der Roman da ja dann schon angeschlagen. Der Justus hat dann auch noch abgesagt, glaube ich, oder andersrum. Haben aber trotzdem gut hingekriegt. Und denke ich mit dem Podestplatz und ja, das war dann schon so ein nächster Schritt, okay, hey, Laufverfassung wieder gut, 3 Rennen schon gemacht, dann wieder 3-mal gut laufen gewesen im Laufen jetzt und dann, ja, war irgendwie schon die Vorzeichen ganz gut gestanden, dass ich gemerkt habe, hey, nimm das einfach mal mit in das nächste Sprintrennen, ja, schau mal dich da voll drauf zum Fokussieren. Alles getan drumherum, wie gesagt, wieder das Team alles gemacht, was möglich ist. Ja, super Betreuung wieder und genau. Und dann hat es wirklich super passt in dem Sprintrennen, alles perfekt gelaufen. Von vorn bis hinten. Ihr hattet natürlich eine späte Startnummer aufgrund diesem Vorwettkampf, der nicht ganz so gut lief. Dann hatte ich natürlich eher eine hintere Wahl der Startgruppen. Und dadurch war ich aber dann so in der Position, dass ich gewusst habe, es sind alle, nahezu alle Favoriten fast vor mir gelaufen gewesen. Das heißt, du hast dann wirklich alle im Blick, was jetzt die Zeitvergleiche anging. Genau. Von daher, ja, bin ich das Rennen so angegangen und genau, komme ja vielleicht nur dazu, aber zurück zur Frage, also das Realisieren dann war wirklich nicht lang Zeit vom Sprint dann zum Verfolger. Das war war einfach nicht mal 24 Stunden später. Da muss, wie gesagt, wieder alles parat stehen. Und auch aus Erfahrungswerten weiß ich einfach, wie wichtig das dann ist, dass man das halt dann nicht zu euphorisch dann völlig, feiert natürlich oder halt, man kann gar nicht alle Nachrichten dann handeln in dem Moment, das ist ja unmöglich einfach. Und man muss dann irgendwo wieder sich einen Cut suchen, okay, jetzt, das war der heutige Wettkampf und dann zum Beispiel, ich habe dann eine schön super lange Behandlung gekriegt beim Physio, eine Stunde, ich glaube, der das dann auch bewusst so gemacht hat, dass er mich da ein bisschen rausnimmt, dass ich jetzt eine Stunde auch mal Zeit habe, wo nichts passiert, wo nur ich mal von den Gedanken auch wieder runterkomme und so. Und ich glaube, da war dann schon der Cut, dass ich gewusst habe, okay, jetzt schalten wir wieder um auf morgen und da gar nicht so viel Zeit zum Überlegen. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, gut, so super geschlafen habe ich dann glaube ich auch nicht, aber ja, aber es ging dann tatsächlich relativ straff wieder auf das nächste Rennen und genau, wir waren ja dann schon immer nachmittags das spätere Rennen, das heißt, ja, man orientiert sich dann einfach wieder sehr schnell an die anderen Jungs und das tut auch gut, dass man da die anderen Jungs um sich hat, die ja nicht diese Euphorie quasi so erleben jetzt, aber die dann noch strukturierter natürlich wieder einfach auf ihren Wettkampf gehen und man braucht sich da einfach bloß wieder dranhängen und dann weiß man, okay, dann läuft das wieder in die Richtung, in das nächste Rennen. Und genau, daher war jetzt da das Nachdenken gar nicht so wild, genau, und ja, gelbe Nummer 1 einfach so genommen, wie es kam und los geht's.
Was ging da in dir vor nach deinem ersten Weltcupsieg, nach diesem Moment, auf den man ja als Sportler so lange hingefiebert hat?
Also der beste Moment war tatsächlich auf der Ziellinie, weil ja, ihr habt die Vergleichswerte gehabt auf der letzten Runde. Hab gehört, das ist der Bö und sogar der Tarje Bö, der da, denke mein ärgster Konkurrent dann war. Dann heißt es an der letzten Zwischenzeit, hey, du baust aus, zwar wenn es nur eine Sekunde war, aber ist egal, der Trainer kann sagen, hey, in dem Fall positiv, du baust aus, auch wenn es nur eine Sekunde ist, klar. Und das pusht dann auch nochmal und die letzten Meter von dort ins Ziel, das war, glaube ich, schon das Emotionalste für mich, zum Wissen, eigentlich können heute dann nicht mehr viel an die Zeit ranschnuppern, da muss schon einer nur von hinten ein richtig perfektes Rennen haben und drei Runden lang wirklich einen Tempomacher haben, der ihn da mitzieht. Tatsächlich. Und ja, in dem Moment war mir dann eigentlich schon klar, das passt. Auch allerletzte Zwischenzeit nochmal kriegt, ja genau, passt, du bist immer noch vorne und sogar 18 Sekunden. Also das, jeder gedacht, wenn ich mal gewinne, dann sind das 1-2 Sekunden, weil in Norweger, ja, denkt man halt, das wird auf jeden Fall mal ganz eine knappe Geschichte, dass man mal vorne ist, gell. Und war ja dann schon einfach ein komfortabler Vorsprung für die letzte Runde, wo ich gewusst habe, okay, da kann jetzt nicht mehr viel schief gehen und so. Und einfach das da mitgenommen auf die letzten Meter bis ins Ziel, die Betreuer flippen natürlich aus an der Strecke, keiner kann es so richtig lassen und ja, gehen da voll mit und schreien alles, was sie haben. Und ja, und auf der Ziellinie dann zum Wissen, du hast es wahrscheinlich geschafft. Und ja, als der Tag oder der Moment auf der Ziellinie, glaube, das war schon das Emotionalste für mich dann.
Genau. Aber weil du es gerade noch dieses kleine Wörtchen dazu gesagt hast, ist ja bei so Einzelstarts dann doch so ein Ding. Du hast es wahrscheinlich geschafft. Wie lange, also du hast ja gerade schon eingeordnet, dass dir recht schnell klar war, okay, das wird sehr schwer, dass da nochmal jemand rankommt. Aber wie lange gibt man sich dann quasi noch so Sicherheitslücke, bis man sagt, okay, gut, jetzt
also,
weiß ich's.
Ja gut, das ging dann, also klar, auf dem Papier lässt man das durchlaufen, bis der Letzte im Ziel ist, natürlich, klar. So lange gibt man auch kein Siegerinterview, so lange ja, tut man da nicht jetzt, man nimmt Glückwünsche entgegen, die aber dann einfach für ein gutes Rennen beglückwünscht sind. Aber jetzt nicht unbedingt für den Sieg tatsächlich, sondern das passiert dann erst im Nachhinein und da ist jeder Sportler auch, ja, so gehievt, dass er sagt, ja, also wenn dann Glückwunsch kommt, dann für den Sieg, dann erst im Ziel, das ist natürlich klar. Oder wenn alle im Ziel sind, Fairness halber. Und ja, also man kommt schon dann ins Ziel, geht schnell mal in die Umkleide, es war ja saukalt da oben, geht dann in die Umkleide und dann kommt ja der nächste Moment. Man sieht dann alle, die sich schon umziehen. Und man kennt ja wirklich die Favoriten genau oder die jetzt gerade stark sind. Wenn man selber in einer guten Verfassung ist, dann kann man ja genau rauspicken, hey, der ist gut, weiß jetzt, okay, hey, Samuel ist so ein Wahnsinn, der hat eine starke Form oder die Bös oder sämtliche Norweger. Und wenn du dann wirklich in die Umkleide gehst und du siehst jeden einzelnen von denen schon da stehen, die schon sich längst umzogen haben und ihre Zeit ja oder ihren Wettkampf schon abgeliefert haben, dann steigt da einfach wirklich die Wahrscheinlichkeit immer höher. Für mich dann auch wieder, dass sie weiß, okay, das schaut gut aus, auf jeden Fall. Daher, klar, vielleicht waren nur ein, zwei Norweger auch auf der Strecke. Ich glaube, der Sørum war dann zum Beispiel noch hinter mir. Das war natürlich nur ein offenes Ding. Kann genauso sein, der hat dann auch nur Null gehabt. Dass der natürlich, wenn der meine Zeit als Richtwert hat, sich da nur ranarbeitet. Und ist ja dann immer ein bisschen vielleicht auch angenehm für einen, der hinten drauf kommt, der sich mit so einer Zeit dann nur befassen kann und da nur einen extra Schub auch noch rausholt. Gibt's ja auch. Aber an sich sind beide Positionen schön. Also von vorne weg einfach eine gute Zeit versuchen zu erreichen und hinten drauf, klar, kann man vielleicht halt nur gegen die Zeit kämpfen. Also ist beides okay. Aber in der Situation, klar, war der natürlich noch hinter mir. Und das lässt man dann einfach nur durchlaufen und ja, wartet halt ab und hofft natürlich wie immer. Ich glaube, bei den Mädels war es natürlich denkbar enger, knapper von den Rennen her mit Franzi Preuß. Ich glaube, die hat es zweimal einfach ganz knapp das Nachsehen gehabt, leider. Aber ja, trotzdem, ja, das steigt dann so an, das Level, dass man weiß, okay, jetzt wird es echt immer wahrscheinlicher und jetzt ja, schaut es immer mehr danach aus, dass das hier heute reicht und eigentlich das unglaubliche.
Ich habe jetzt so ein schönes darstellt. Bild im Kopf, wie du da durch die Umkleiden marschierst und so suchmäßig. Ah, Bö 1 sitzt da, Bö 2 sitzt da, Samuel ist da in der Ecke. Aha, passt. Ja gut, haben wir's. So checklistenmäßig.
Soll reichen.
Ja, so in der Art, ja. Auch klar, das eigene Team, die deutschen Jungs, die aus meinem Team sind, die sind natürlich auch nie zum Unterschätzen, sind auch Östersund-Spezialisten. Tatsächlich auch, würde ich sagen, so Benny oder Hannes, die sind da auch immer besonders stark. Und aus der Vorwoche natürlich die zwei anderen Jungs, die dann nur da eher ein super Rennen gehabt haben. Klar, auch die waren dann schon herin. Und ja, klar, die erste Rückmeldung kriegt man ja im Ziel von der Tafel. Da kriegt man aber nur immer vier Namen aufgelistet. Da kriegt man dann wenn man reinläuft, quasi seine eigene Platzierung. Klar, da ist bei mir dann eben die 1 aufgeleuchtet. Und wenn man das natürlich sieht, weiß man, okay, es war jetzt nie gelogen von irgendeinem Betreuer, der da gestanden ist. Und genau, da kriegt man es bestätigt und dann kriegt man halt nur die anderen drei Namen, also die dann um einen rum sind, natürlich Nummer 2, Nummer 3. Und dann nur der Athlet, was glaube ich noch vor mir ins Ziel gelaufen ist, der steht dann nur drin. Ich glaube, das war ein Belgier, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie so. Und ja, genau, da in die Umkleide kommen und der Benny, ja, so die anderen, die interessieren sich ja erstmal nicht dafür, wer gewinnt jetzt heute, sondern jeder interessiert sich erstmal, hey, wie war jetzt mein Rennen? Jeder fängt sofort an, hey, wo habe ich heute meine Zeit verloren oder was hat heute nicht passt? Was wäre wenn gewesen, wenn ich doch da mal liegend mit Null gegangen wäre oder mit nur einem Fehler weniger? Wo wäre ich dann da ungefähr rauskommen? Was hätte ich dann für einen Zug ungefähr gehabt? Und daher ist da jeder erstmal mit sich selber beschäftigt und dann gratuliert man einfach jedem so ein bisschen, hey, gutes Rennen und so, und ja, wie war's? Und genau, das läuft immer gleich ab oder ähnlich, sage ich mal. Und genau, und kann mich nur erinnern, dann der Benny hat es dann irgendwann auch aufs Handy dann mal geschaut, wo er dann wusste hat, okay, jetzt ist doch das Rennen langsam mal durch. Sind wir auch noch in der Umkleide gewesen und dann kommt er auf einmal, dreht sich um, hey Philipp, du hast ja gewonnen.
Ach, Glückwunsch übrigens.
Ja, und dann kommt natürlich nochmal so ein Glückwunsch dann darum, ja.
Und ich meine, das Schöne an dem Sprintsieg war ja, dass vor allem noch eine Verfolgung dran gehangen ist, die ja für dich auch sehr erfolgreich verlief mit Platz 2 am Ende. Wie fühlt es sich denn an, auf einmal der Gejagte zu sein?
Boah, ja. Genau, also das war natürlich auch toll für mich, so ein bisschen, hey, morgen die Verfolgung. Also du hast schon mal echt einfach diesen super, auch wieder diese super Ausgangsposition für morgen oder für das nächste Rennen. Und klar, das nimmt man halt so an und ja, weiß um die gute Position, weiß aber auch um die Stärke der dahinter Verfolgenden. Die Startliste ja durchgeschaut, dann einfach wieder Norwegen, 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 und Deutscher zwischendrin und wieder dreimal Norwegen. dann weiß man ja, klar, die lauern da wirklich, ja, wie auf der Lauer einfach. Also, genau. Von daher war mir klar, ich gehe das schon eher offensiv an, das Rennen. Das war so einfach mein Ansatz, mein Ziel, da einfach versuchen, noch gleich mal versuchen, noch mehr Distanz zu schaffen. Weil klar, der Rückstand war ja klar so, wenn da ein Fehler passiert im ersten Schießen, dann schaut es höchstwahrscheinlich danach aus, dass ich nimmer das Rennen anführe, weil das einfach nicht einer Strafrunde entsprochen hat vom Vorsprung her. Und daher habe ich das schon so gewählt, von der Taktik her, das relativ offensiv anzugehen. Ja, kann man immer so und so dann auch machen. Man kann sagen, hey, schau vielleicht eher auf die vierte, fünfte Runde, da musst du Körner haben. Das sind die zwei wichtigsten Runden in dem Rennen, in einem Verfolgungsrennen. Da musst du nur richtig Energie haben, gerade nur auf das letzte Stehen schießen, auch nochmal, dass deine Konzentration auch wirklich nochmal voll da ist, von deinem Energiewert her. Weil wenn man da einfach schon die Körner verschießt, also wirklich physisch verschießt, sage ich mal, dann tut man sich am Schießstand dann auch extrem schwer, da noch ja wirklich eine fokussierte, konzentrierte Serie dann wieder ja zum Schaffen. Und daher ja habe ich da aber schon geschaut, trotzdem einfach davor zum Arbeiten, einfach versuchen, für den Fall, wo ich ja eh weiß, das wird dann für mich mental extrem eine Herausforderung, da zum dritten oder zum vierten, letzten zum Schießen zu kommen, da einfach ja so gut wie es geht, so eine Lücke zum haben, die nur mindestens so ist, dass ich ein bisschen vorne bin. Und ist mir ja bis dahin auch echt genauso gelungen, gut gelungen, würde ich sagen, über zwei Super-Ligen-Serien. Ja, stehend passiert halt immer mal einer. Klar, ist eine neue Situation, da viel mehr auf die Matte 1 da vorne, ja, hin zum Liegen oder zum Stehen. Und hat ja immer den ganzen Schwenkmodus von jeder Kamera so ein bisschen dann auch im Blick im Abschießstand, ab meinem Fokuspunkt oder Cutpunkt, wo ich merke, okay, jetzt bau ein bisschen auf, dein Fokus. Also nicht mehr, wo ich nur meine Skispitzen quasi vor mir im Blick habe, sondern du musst halt ein bisschen schauen, dass du ja deine, sage ich mal, deine Klappen ein bisschen aufmachst. Nicht nur im wahrsten Sinne von der Waffe, sondern auch ja dich darauf einstellst. Und genau, dann musst du auch klar wieder schauen, was machen die Windfahnen insgesamt. Ja, und klar, bis zum Stehenschießen, bis zum letzten hatte ich dann den Vorsprung, auch wenn dann nur knapp. Der Samuelsen war einfach bockstark in der Loipe, das ja hat sich dann einfach so abzeichnet. Er hat da einfach auch sein Heimpublikum voll am Start, er trainiert da auch, da merkt man, okay, da ist der voll on fire gewesen. Und ja, dass es dann aber so hinten raus auch noch für mich gereicht hat, war natürlich genial. Die konnten dann einfach leider nicht mehr halten. Ich bin ja direkt hinter ihm in die Strafrunde rein. Und da merkt man schon, wie jemand jetzt antritt auf die ersten Meter. Und wenn man da ja einfach die Lücke nicht gleich geschlossen kriegt, dann ja tut man sich da einfach dann ein bisschen schwer. Und genau, aufgrund dessen, dass ich natürlich das Rennen offensiv eher angegangen bin, hat die halt nicht mehr ganz so die Körner auf die fünfte Runde, wie ich vielleicht erhofft hätte. Ja.
Die hat schon wehtan, hat mal ausgeschaut. Aber das war auch brutal, wie der Samuelsson da los ist. Also das war ja schon extrem. Wie du sagst, wenn man nicht direkt im Windschatten dann reinkommt, dann ist es natürlich mental auch ein bisschen schwieriger. Aber das war ja, also der hat ja, das war wirklich eine außergewöhnliche letzte Runde. Der ist ja, das hat man schon gesehen, der war schon angestachelt vom Publikum auch. Das war ganz schön Betrieb gemacht.
Genau, und die musste nach hinten auch noch absichern, versuchen, gegen den Norweger, den Christiansen, auf Distanz zu halten. Und ja, manchmal passiert es halt, dass man da mental vielleicht sich gar nicht dann ein bisschen gehen lässt und das darf dann einfach nicht passieren. Und die hatte jetzt ein Rennen in Schüschen, da habe ich nicht mehr ganz so durchbissen auf der letzten Runde, weil gut, das war ein Quali-Rennen, dann war ich aber schon der beste Deutsche und dann war das so ein bisschen, hey, ja, passt doch. Und das darf halt eigentlich aber auch nicht sein. Und das aus dem Rennen habe ich mir dann aber wieder wirklich da den Switch gesucht und habe mir gesagt, hey, wenn sowas das nächste Mal ist, egal was kommt, du beißt da durch und lässt nicht nur die eine oder andere Lücke, weil du ja eh weißt, du bist da irgendwie vorne. Und das ist halt, das ist für einen selber dann wichtig, dass man sowas dann durchzieht und sich nicht in auf so Erinnerungen dann wieder einlässt. Ja, damals habe ich ja schon die Lücke gelassen, ja, dann schaffe ich es heute auch wieder nicht. Und da war mir genau für Östersund oder genau in dem Moment dann war mir aber klar, hey, heute beißt es durch. Alles, was geht, auch wenn der Samuel ist und jetzt da wegläuft. Aber den anderen, den hältst du auf Distanz. Und klar, der hat dann auch gesehen, hey, da vorne läuft jetzt das gelbe Trikot und das soll schon ruhig schwer sein für ihn dann auch. Dann, genau, und so habe ich es ihm genau gut genügend schwer dann auch gemacht, glaube ich, dass er dann nicht mehr rankam. Aber es hat wehtan dann die letzte Runde. Ja.
Aber ich finde das ganz interessant. Kämpfst du häufiger mal mit solchen Erinnerungen, die einen vielleicht so mental dann etwas zurückstecken lassen?
Ja, zunächst ja, mein Schwachpunkt war tatsächlich oft mal einfach die letzte Runde mal in so ein oder anderen Rennen, weil ich einfach schon eher so ein offensiver Angänger, also von der Herangehensweise bin. Gehört halt auch dazu, also 10 Kilometer ist ja jetzt auch nicht ewig jetzt zum Beispiel. Oder ja, das da kann man jetzt nicht viel taktieren im Endeffekt, aber man kann dennoch eine saubere Einteilung finden, sage ich mal, die das zulässt, dass man hinten raus schon noch auch richtig Körner hat und da nicht dann einfach eine Packung von 30 Sekunden noch draufkriegt, was mir einfach oft dann passiert ist und das einfach dann schon zu viel ist, meiner Meinung. Oder auch von vielen Meinungen immer so gewesen ist, von Trainer wie jetzt Marc Kirchner, der hat mich, glaube ich, irgendwann mal fast zerfleischen wollen, weil er es immer wieder erkannt hat und immer wieder gesagt hat, hey, schau doch, dass da mal ein bisschen cooler reingehst und ja, das hinten raus dann vielleicht noch ein bisschen was regeln kannst. Aber es gab auch schon Rennen, da habe ich hinten raus nur mal 10-12 Plätze gut gemacht in einem Sprintrennen von Hochfilzen von vor 2 Jahren, glaube ich. Da laufe ich 21 raus aus dem Schießstand und kam auf 8 wieder rein ins Ziel. Also das ist mir auch schon mal gelungen, tatsächlich. Aber ja, natürlich ist es im Biathlon halt besonders mit diesen Handicaps quasi vom Schießen, wenn man natürlich die Fehler dann draufbrummt kriegt, in der Form dann dieser Strafrunde auch noch ja dazu noch läuft, dass er zusätzlich dann noch in die Beine steckt oder die Körner dann vielleicht noch mehr fehlen. Und man weiß, okay, man kämpft ja halt nicht mit seinem idealen Ergebnis, sondern mit dem Handicap jetzt nur noch um irgendwas, quasi nur halbwegs in eine gute Position zu bringen. Das sind halt oft mal Herausforderungen, die man dann oft halt so auf einer letzten Runde versucht nur zu managen. Und klar, das gelingt vielleicht einmal besser und einmal halt nicht so optimal. Genau.
Ich hätte noch zum Thema Körner haben noch eine Frage, und zwar, weil Johannes Tinis Bö, bei dem es bisher auch durchmischt lief, sagen wir mal bisher, hat jüngst auf sich aufmerksam gemacht mit der Aussage, ja, durch das Flurwachsverbot und die neuen Wachse sei das Laufen deutlich oberkörperlastiger geworden und da sei er nicht so gut aufgestellt. Du hast in der Vorbereitung zwangsläufig etwas mehr Oberkörper trainieren müssen, schlichtweg, weil du mit deinen Füßen aufgrund eines Mittelfußbruchs eine Weile lang nichts machen konntest. Und darum die Frage, als jemand, der da vielleicht etwas besser ausgestattet ist jetzt, stimmt denn das? Ist da was dran?
Habe jetzt auch schon ein bisschen darüber nachgedacht, ob das so der Wahrheit entspricht. Also tatsächlich bin ich ein sehr oberkörperlastiger Typ. Muss jetzt sagen, in unserem Team jetzt ein Justo Strelo auch extrem oberkörperlastig. Aber ich muss jetzt sagen, also ich würde es eher als kleine Ausrede von ihm schon so jetzt bewerten, weil er halt in den ersten Rennen einfach noch nicht in der Verfassung war, was aber für mich völlig außergewöhnlich gewesen wäre, wenn er da schon voll parat gewesen wäre. Weil man verfolgt sie natürlich gegenseitig auch oder einander so ein bisschen im Sommer. Wenn der was postet, dann lese ich das natürlich. Und wenn er da schreibt, er fängt jetzt im Juli, August tatsächlich mit seinem Training an, dann kann man halt nur spekulieren, ja, spielt er jetzt da einfach irgendwas vor oder ist das jetzt der Wahrheit entsprochen? Und man kriegt ja so lange da keine wirkliche Antwort drauf von der Wahrheit her, bis die ersten Rennen dann wirklich mal da sind. Klar, in Schüchen ist ihm ganz gut gelungen trotzdem. Ich denke, wenn so einzelne Wochenenden so da sind, dann kann man das schon mal auf ein Rennen vielleicht ein bisschen retuschieren, dass man das trotzdem durchkriegt. Aber wenn das dann mehrere Rennen hintereinander wären, dann kommt wirklich die Wahrheit ans Licht, sage ich mal, wo man sieht, wie hat man jetzt wirklich sich vorbereitet oder wie gut ist man vorbereitet, wie viel Grundlage hat man sich erarbeitet und wie kommt man dann über den 6., 7. Wettkampf dann auch wirklich drüber. Und dann hat das aber für mich dann schon zusammenpasst, okay, ja, der hat ja viel später angefangen zum Trainieren, dann ist er jetzt natürlich noch nicht in der 100%igen Verfassung, wie er sonst ist. Klar, habe ich mich schon seit letztem Jahr auch ein bisschen damit befasst, das Flurverbot, das wird ein bisschen eine andere Laufgeschichte werden vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch so in der Nordischen bisher war, oder vom Läuferischen. Klar wird das ein bisschen kraftbetonter, das Ganze, das stimmt schon. Aber es kommt ja im Endeffekt darauf an, wie gut ist dein Oberkörper mit deinen Beinen verbunden? Also wie connected das überhaupt? Ein rein starker Oberkörper bringt einem überhaupt nichts, wenn man die Connection nicht zu seinem ganzen Gesamtkonzept hat oder Gesamtvermögen hat. Und da kommt es ja eher auch drauf an, wie bringe ich die Power nach unten auch, weil unten kommt ja im Endeffekt die Power auf den Ski. Und ich würde Johannes Bö als hervorragend ausgezeichneten Techniker sehen. Wenn ich den im Training beobachte oder auch in den Wettkämpfen sehe, der läuft eine perfekt austarierte Technik. Das seine Knie, die gehen so schnurstracks in die Richtung vom Ski oder in die Laufrichtung schon, das schafft er in Perfektion. Also da werde ich mir immer schwer tun, in so eine Verfassung hinzukommen. Also da ist er wirklich auch gesegnet von seiner Organik und auch von seinen Hebelverhältnissen, wie es bei ihm ist. Ich war ja immer so, dass ich ihm neidisch bin, weil er so leicht ist, weil er so fliegt, also wie wenn er da über die Loipen fliegen könnte, so auf die Art. Klar weiß der einfach extrem gut, den Ski dann auch einfach laufen zu lassen, würde ich jetzt so behaupten. Ich denke, das zeichnet ihn auch einfach auch aus, warum er so schnell ist. Und hat mir, finde ich, jetzt in Hochfilzen auch wieder gesehen, wie perfekt er das da wieder hinbringt. Und da jetzt aber einfach die Wettkämpfe wieder braucht hat, bis er wieder da in seine alte Form, denke ich, wieder so reinfindet. Und er ist dann auch der Wettkampftyp, der dann von Wettkampf zu Wettkampf da sich wieder aufbaut. Das war mir aber auch in Östersund schon bewusst, dass der das so hinkriegt. Oder war ich mir ziemlich ja sicher, dass er das dann über die Wettkämpfe einfach macht und regelt, dass er da seine Form wieder so aufbaut. Und er zehrt ja auch von einer wahnsinnigen Grundlage aus den vergangenen Jahren. Aber insgesamt denke ich, war das vielleicht eine kleine Ausrede für den ersten, würde ich sagen, Patzer, wenn man es so mal benennen kann, dass er halt jetzt da nicht seine besten Ergebnisse hatte da zum Saisonstart. Weil er halt auch vielleicht weiß, er hat ja auch nicht unbegrenzt einfach Energiereserven. Also der ist jetzt 4 Jahre eigentlich wirklich on top allen vorweggerannt. Jetzt, klar, hat er auch eine Family daheim. Also der ist ja da auch wirklich schon ja sehr weit gereift und entwickelt mit dem Ganzen drumherum. Aber das kostet ja auch irgendwo Zeit. Also das kann man nicht irgendwo ja so tun, als hätte er da gar keine Verpflichtungen oder Verantwortung. Und das ist klar einem dann bewusst als Außenstehender, wenn man das natürlich sieht. Und ja, jetzt regelt er das vielleicht diese Saison einfach mal anders. Und klar, bin jetzt gespannt, wie er über die nächsten Wettkämpfe kommt. Und genau, aber ich sehe halt bei ihm aber schon eigentlich eine hervorragende Technik, wo ich denke, das wird jetzt nicht mehr so viel ausmachen, dass jetzt da das Flurverbot dabei ist.
Im Endeffekt, also ich habe mir, wo ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, was hat das jetzt mit dem Oberkörper direkt zu tun? Im Endeffekt wird das Tempo vielleicht einfach ein bisschen langsamer und dann heißt es ja nicht, dass man unbedingt mehr aus dem Oberkörper laufen muss. Klar, es gibt wahrscheinlich, wenn es dann, wenn man da 1-1er Technik läuft und es ist langsamer, dann wird es natürlich anstrengender auf den Oberkörper, aber sonst im Bergschritt braucht man ja dann trotzdem die Oberschenkel genauso wie davor oder sogar noch mehr, aber ja, vielleicht minimal oberkörperintensiver, aber ich glaube, wie du schon sagst, das hat ja davor niemand gesagt, also ich glaube, die letzten Jahre haben sich, oder speziell die letzten 2-3 Jahre haben sich ja viele Leute Gedanken gemacht, wie wird sich das auswirken, das Flurverbot. Und da kam von keinem mal ansatzweise, dass die Technik sich verändern wird. Also das fand ich schon auch. War auf jeden Fall eine witzige Aussage.
Ja, und wenn es zumindest eine Ausrede vielleicht war, sah es ja für Johannes Dines Bö in Hochfilzen mit dem Sieg im Verfolger auch schon wieder ganz anders aus. Du musstest in Hochfilzen das gelbe Trikot leider nach Platz 34 im Sprint schon wieder recht schnell abgeben. Hast du schon für dich herausgefunden, warum es in Hochfilzen, vielleicht auch gerade im Liegenschießen, was ja so ein bisschen deine Baustelle war, letztes Wochenende nicht so ganz funktioniert hat?
Es war jetzt ein bisschen, ja, nicht ganz so einfach, das herauszufinden, woran lag's. Also klar, fragt mir immer danach, hey, woran hat es heute gelegen? Oder
woran hat es gelegen?
Ja, ich denke, klar, verändert sich dann einfach das Gesamtbild von dem, wie ist die eigene Erwartungshaltung, wie geht man an so ein Rennen wieder ran. Von außen wird mehr erwartet, ich erwarte auf einmal selber von mir mehr. Dann ist das gelb-rote Trikot, das heißt, dass ich führe die Wertung auch, das Rennen an, was ja auch den Sprint betrifft, was eigentlich eher meine Paradedisziplin eher vielleicht sogar ist. Und ja, da will man natürlich schon wieder genau da weitermachen, wo man aufgehört hat. Klar war im Vorfeld einfach viel mehr Rubel da. Die Öffentlichkeit war dann viel mehr interessiert oder fokussiert auf einen, ist ja logisch. Aber das haben die für mich auch echt gut runtergedrosselt, dass man das auf einen Termin im Vorfeld, einen Tag vorher alles relativ strikt dann abgearbeitet hat und das sind dann vielleicht eine halbe Stunde oder so. Aber klar, muss man natürlich viel mehr nach außen dann auf einmal geben als zuvor, wo man einfach ganz ruhig im Stillen da im Kämmerle so sein Zeug machen konnte, ohne großen Rubel drumherum. Dass man halt dann vielleicht doch wieder mehr zu schätzen weiß und lernt, wenn man das mal so wieder hat, wo es dann ein bisschen ruhiger ist. Aber klar ist es natürlich toll oder schöner, wenn da von außen das Interesse dann einfach auch da ist. Dafür kämpft man und arbeitet ja darauf hin, dass man das erreicht. Nur klar war ich da einfach mal das erste Mal in so einer Situation. Und wie gesagt, das so gelbes Trikot und so im deutschen Team, also das war einfach dann schon 15 Jahre davor nimmer der Fall. Und das war dann einfach schon, ja, was Besonderes. Und mir war aber natürlich klar, mit dem einen Punkt Vorsprung, der, was da heute das bessere Ergebnis macht, der macht auch das Rennen in der Wertung natürlich weiter. Ist natürlich auch klar. Und ja, an sich war die Startnummer eigentlich ganz gut von dem Rennen, also für das Rennen, denke ich, vorne rein. Ja, fast die Startnummer, was ich mir vielleicht gewünscht habe, war nah dran. daher hat das alles passt im Vorfeld. Denke, ja, Wetter war in Ordnung. Aber klar, beim Liegenschießen ist die höchste Präzision verlangt. Einfach nochmal das kleinere Schießfeld wie das stehend. Und jetzt, klar, wenn man dann die ersten zwei Schuss trifft, was ja da der Fall war, dann denkt man schon erstmal, okay, es passt und geht dann seinen Rhythmus so auch gut weiter. Ja, und dann geht halt einer weg. Man denkt, okay, der eine ist jetzt passiert, weil der kleine Nackler da drin war oder so. Und dann kommt der zweite drauf und dann war das halt patsch, patsch, wo man merkt, oh, das war jetzt schade oder halt unnötig vielleicht. Aber ja, man kann es dann nicht vermeiden, wenn man einfach vielleicht ja ein zu hohes Risiko gewählt hat, wenn man vielleicht paar äußere Signale nicht richtig gedeutet hat für sich oder nicht interpretiert hat. Jetzt zum Beispiel in Hofpilzen gibt es ja immer diesen Schornstein, der eine riesen Rauchwolke rauslässt. Daran kann man sich zum Beispiel orientieren, wie in welche Richtung bläst denn ungefähr jetzt so eine Thermik. Und wenn man natürlich die Sachen dann nicht mehr so im Blick hat, die man eigentlich ja schon weiß aus den vergangenen Jahren, aber vielleicht, weil man natürlich im Vorfeld einfach andere Sachen dann im Kopf hatte, dann ja, vergisst man sowas oder lässt es ein bisschen mehr außer Acht und dann ja, waren halt die Fehler rechts tief oder rechts und die Thermik, die Windfahnen zeigen es gar nicht so an, aber mein Trainer sagt, hey, die ersten 20 Sportler, alle waren rechts verlagert liegend, ganz klar so erkennen zu gewesen. Dann war das natürlich Sache, die halt dann schade war. Aber ich denke auch, dass von meinen Emotionen das da auch mit Sicherheit vielleicht reingespielt hat, dass man nicht so 100% vielleicht bei der Sache war. Mal ist man das besser, mal nicht so. Und ja, dann tut man sich natürlich auch eine zweite Runde dann auch schwer, wenn man weiß, okay, heute läuft das vielleicht nicht so optimal. Aber wie ich vorher dann auch gesagt habe, hey, da geht's weiter zum Machen und weiter zum Beißen. Egal wie es weitergeht oder was nur kommt in dem Rennen. Genau. Aber so richtig genau an was festmachen kann man es eigentlich nicht, weil für zwei Fehler oder ja, braucht man auch, kamen dann so ein paar Rückmeldungen. Klar, das sind dann die, was mir schon lang dabei sind, sagen, hey, da brauchst du ja den ganzen Sommer nicht liegend schießen, so auf die Art eigentlich. Aber ja, das passiert. Also so ist der Sport und das gehört dann genauso dazu.
Aber eigentlich komisch, dass es liegend bei dir das Wochenende nicht so ganz funktioniert hat, weil eigentlich war doch immer der Stehendanschlag die Disziplin, wo du eher deine Probleme hattest.
Ja, richtig. Die Rückmeldungen habe ich jetzt auch schon tatsächlich öfter gekriegt. Ja, es ist so, dass man immer an seinen Schwächen arbeitet. Da habe ich verstärkt einfach an dem schwächeren Anschlag davor gearbeitet, würde ich sagen. Und lässt dann mal vielleicht das andere wieder außen vor. Und dann kommt es schnell mal vor, dass das dann da auch wieder nicht passt. Und dann, ja. Aber es hat sich tatsächlich gedreht jetzt momentan, ja. Richtig.
Weil du gerade gesagt hast, die Emotionen, die dann doch auch mit reinspielen, und das passiert auch mal im Biathlon. Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, weil was du mit Sicherheit auch öfters hast hören müssen oder über dich lesen müssen, Philipp Navrat irgendwie der Spätzünder oder so, jetzt bist du auch schon 30 Jahre alt, Weltcupsieger. Und so, wenn man seine Ergebnisse zurückverfolgen will, das kann man, glaube ich, auf internationaler Ebene so 10, 11 Jahre zurückgehen. Und jetzt hast du doch mal irgendwie so die ganze Bandbreite an irgendwie möglichen Erfahrungen in so Wettkampfszenarien im Biathlon irgendwie mitgemacht. Was in so einer langen Zeit und vor allem so lange hinarbeiten auf diesen Punkt, was ist das, das Wichtigste, was du da gelernt hast, außer, dass man nicht aufgeben soll?
Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist ordentlich zu trainieren. Also nicht auf irgendeine Idee kommen, das funktioniert schon von selber. Das sind ganz wenige Ausnahmetalente, denen es vielleicht gelingt, dass da irgendwas, aber selbst die haben sich das auch jahrelang erarbeitet. Ja, also ich würde sagen, skip einfach kein Training. Also das, heute bin ich nicht da, weil, keine Ahnung, oder kann heute nicht ins Training kommen, weil die Aussage kann man zwar bringen oder kann man dann machen, aber die Rechnung kriegst du immer du selber am Ende. Also das ist halt im Leistungssport einfach zur absoluten Perfektion so natürlich hochperformiert, sage ich mal. Und
ja, und vor allem, wenn man eine Einzelsportart ist, so wie wir, genau. Da wird dann einfach nur nach, also wir haben tragen die Verantwortung dafür, was wir machen, und aber im Endeffekt kein Trainer wie jetzt bei einer Fußballmannschaft oder so. Klar, wenn das gesamte Team versagt, schon, aber wenn.
Ja, aber genau, wie du sagst, wir sind da Einzelsportler, und ja, wenn man da immer sich dann zurückerinnert, damals war die Ausrede und damals habe ich das gesagt, hat es nicht funktioniert, weil das nicht passt hat oder da, und ich würde sagen, ja, das, man ist da immer selber gefordert, da klar das Optimum rauszufinden, das ist halt dann auch nicht leicht. Man muss sich halt da ein bisschen so ein Surrounding aufbauen, das gehört natürlich dazu, das auch funktioniert, wie wir jetzt halt aber momentan einfach auch im Team haben. Da gibt jeder Gas und schaut, dass er da das Optimum rauskriegt für uns und macht und tut. Klar, das gehört genauso dazu, so kleine Stellschrauben. Aber was ich jetzt auch noch am meisten immer so in Erinnerung habe, ja, boah, die Waffe, da habe ich das nicht so richtig, einfach so tüftlermäßig. Aber wenn man es halt kompliziert macht, dann wird es einfach oft auch nichts. Irgendjemand hat mir mal gesagt, genau, wenn man, ja, das Biathlon oder im Biathlon braucht man einfach viel Glück auch. Klar, gehört genauso dazu. Und wie war das, der Spruch? Ja, Glück ist wie Furzen, wenn man zu viel Druck macht, dann ist das scheiße, wahrscheinlich. Nee, klar, gehört Glück genauso dazu, logisch. Einfach sowieso. Aber jetzt aus der Vergangenheit, aus der langen Zeit, finde ich schon, dass einfach das ein sauberes Training dazugehört. Jetzt gerade nach einer sehr für mich eigentlich schon positiven oder guten Saison von Peking, das jetzt schon wieder zwei Saisons zurück ist, habe ich dann so ein bisschen gedacht, hey, ich habe jetzt eine Top-Verfassung, Top-Form und kann das mal so ganz sanft oder so locker in die nächste Saison sowieso reinnehmen. Und habe gemeint, ich kann ein bisschen das Training reduzieren und ein bisschen, klar kam dann auch für mich ein neuer betreuender Trainer dazu, der aber das auch so ein bisschen, ja, mitgegangen ist, weil er dachte, das hört sich plausibel an, was ich ihm da sag. Aber auch in der Situation war ich derjenige, der sagt, also und der anschafft im Endeffekt. Und er geht ja, er begleitet ja nur und sagt, ja, mach mal so. Also passt. Wenn du das Gefühl hast, dann machen wir das so und packen dann nicht nochmal einfach was drauf oder gehen dann noch einfach in einen höheren Umfang. Aber aus der Saison, denke ich, habe ich dann auch wieder am meisten gelernt. Aus der vergangenen Saison, wo es mir jetzt, ja, wenn ich jetzt fast ein Jahr zurückdenke, wo ich da einfach auch wieder in der zweiten Liga unterwegs war, das einfach auch sau schnell geht, wenn man halt, wenn das nicht mal was alles funktioniert. Und ja, da habe ich einfach auch, denke ich, den meisten Motivationsschub daraus nochmal genommen, zum sagen, hey, jetzt gib Gas. Also wenn du jetzt nochmal Gas gibst, dann ja, dann reicht's auch nicht mehr vorne rein. Also sowieso nicht. Und das war auch so der Antrieb im Sommer. Ja, hatten auch coole Lehrgänge einfach wieder gehabt und ja, das hat passt. Von der Orte her, von der Stimmung auch und neues Trainerteam, klar auch dazu, aber die ja auch, wie gesagt, einfach nur begleitend dabei sind. Aber diese Einstellung, denke ich, hat sie jetzt für mich vielleicht in der letzten Saison auch nochmal so dahin geändert, dass ich das tatsächlich die lange Arbeit jetzt schon so oder die Investition in der Vorbereitung so dann auch zeigt hat, dass sie das ausgewirkt hat, irgendwo in einer gewissen Weise, genau.
Also man muss ordentlich trainieren. Es gibt ja dann aber doch auch Situationen, in denen man nicht ordentlich trainieren kann durch äußere Einflüsse. Hauptsächlich meine ich damit Verletzungen. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Du hattest in dieser Vorbereitung dir, wie wir in diesem Podcast sagen, den Sebi Holzmann gemacht, deine Haxen beim Fußballspielen kaputt gemacht. Ein Mittelfußbruch mit Bänderverletzung noch dazu. Und hattest auch schon mal in einer Vorbereitung vor ein paar Jahren einen Leistenbruch, was ich mir sehr unangenehm vorstelle. Wie, bleiben wir aber nochmal bei dem Fuß jetzt, weil du das selber auch gar nicht so erwähnt hast und ja auch von Anfang an krass auch in der ersten Mixed-Staffel, der zum Einsatz kam, Östersund direkt mit sehr starker Laufleistung aufgefallen bist. Hat dich das gar nicht beeinträchtigt? Fehlt da nicht was aus diesem Sommer?
Gut, tatsächlich richtig gut funktioniert hat es ja schon bei der Deutschen Meisterschaft auch. Es war tatsächlich dieses Jahr der Vorteil, dass auch diese Wettkämpfe bekommen zu haben an dem Ort, an dem ich auch trainiere, wo ja schon nahezu irgendwo jeden Stein weiß beim Nachnamen. Aber ja, das war für mich auch, denke ich, kopfmäßig dann schon, war das auch ein Ziel, mich dahin zum Arbeiten, da richtig zu wollen, dass man da wieder auf Linie ist. Man hat da wirklich so ein Cut oder so ein Punkt, denke ich, von der Sommervorbereitung, wo man weiß, an dem Moment oder in dieser zeitlichen Schiene sollte man dann wirklich schon parat stehen. Das wurde mir dann schon immer bewusster und immer wichtiger, umso näher es darauf hinging. Klar war erstmal der Fußbruch einfach ja extrem deprimierend. Das war ein richtiger Rückschlag. Das war, ja, ich war da auf dem Fußballfeld gestanden, habe gemerkt, das ist jetzt einfach mehr wie nur sonst, wo ich merke, okay, das ist ja immer mal, dass man beim Fußballspielen, ich denke, in der Nordischen vielleicht auch in ein paar Trainingslagern, dass er mal Fußball spielt, das gehört einfach dazu. Da ist so viel verlangt, so viel gefordert. Das taugt einfach jeden und man hat da einfach die größte Gaudi, den größten Spaß und kommt mal von diesem Einzelgedanken immer mal weg, dass man mal da auch kurz mal in einem Team sich ja mal miteinander duelliert sozusagen. Und wie gesagt, das ist alles gefordert: Koordination, kognitive Fähigkeiten. Wie verhält man sich? Wie kann man ja den anderen jetzt austricksen? Das Mentale dann auch schnell mal dazu. Und da gehört alles dazu. Und dann kommen wir da auf das Fußballfeld. Da war einfach ein ganzes Netz drüber gespannt. Jedem war klar, okay, das geht jetzt, solange wir jetzt hier spielen, solange geht das ohne Pause auch. Weil der Ball, der kann jetzt nirgendwo hinspringen. Das heißt, es geht jetzt immer weiter, solange wir mit spielen auf jeden Fall. Gell? Dann war das halt ein Kunstrasen. Also kurz nur, wie es halt einfach passiert ist. Und war halt einfach blöd gelaufen mit dem, dass ich dann einfach einen Fußballschuh anziehe, das einfach ungut ist. Wenn man einen Fußballschuh auf dem Kunstrasen nimmt, dann setzt man den hin und genauso wie man da auf dem Feld, auf dem Platz setzt, so bleibt der Schuh dann auch stehen und alles andere gibt halt dann einfach nach, wenn da zu viel Belastung drauf ist. Ja, so kam es im Endeffekt dazu. Es war ja komplett unbeteiligt von einem anderen. Es war wirklich mein eigener Umsteiger oder Richtungswechsel vom Körpergewicht verlagert und dann einfach zu viel, ja, da drauf gewesen auf der Kette. Und ja, das hat man. Und da bin ich dann von dem Fußballplatz runter. Trainer hat schon gemeint, ja, jetzt komm nicht so wild und so, jetzt fahr mal schnell vor. Und aber anhand meiner Reaktion, wie innerlich dann relativ schnell unruhig geworden bin, ich will jetzt schnell zurück, schauen, dass wir da irgendwo zu unserem Physio kommen am besten. Weil ich konnte ja dann wirklich nur noch so ganz sanft dann auftreten und dann habe ich eigentlich gewusst, dass da ist ja mehr. Und auch anhand den Geräuschen, die in dem Moment dann auch gewesen sind. Ja, unheimlich herb, das dann hinzunehmen. Weil man weiß, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal länger dauern, bis das wieder soweit passt und ja, repariert ist sozusagen. Hat da super Betreuung nun gleich mal vor Ort bekommen gehabt von unserem Mannschaftsphysio, also von der Bundeswehr ist der eigentlich und hat uns dort da betreut gehabt. Ja, wir sind natürlich gleich mal ins Krankenhaus gefahren zum Checken lassen, was jetzt ist. Dann natürlich brutal gehofft, dass da nichts gebrochen ist, sondern oder nichts Gröberes ist, sondern hey, das ist nur das und das, dass so eine Nachricht dann kommt, hofft man ja brutal drauf. Aber insgeheim wusste ich es dann eigentlich schon. Und klar ist der Arzt dann mit der Nachricht, mit der Message dann reinkam, ja, also du hast einen kleinen Bruch. Klar, da war das dann natürlich abzusehen, okay, das wird jetzt eine schwierigere Geschichte, aber es hat auch im Endeffekt mit meinem Gefühl zusammenpasst. Das wusste ich dann eigentlich schon, bevor der Arzt da reinkam. Und ja, insoweit, klar, schaut man dann da das Beste draus zu machen. Ich bin auch nicht gleich abgereist von dem Trainingslager, weil ja, wir waren da in dem Adidas Headquarter. Da gab es alle sportlichen Variationen, Angebote, die man sich so vorstellen kann. Konnte nahezu. Daher war es eigentlich echt nur Glück im Unglück, dort zu sein. Perfekte Verpflegung, also es war eigentlich alles da, solange die Trainer gesagt haben, okay, also du musst jetzt nicht heimreisen von denen aus, dann war klar, okay, dann nutze ich das jetzt so und schaue, dass ich dort so ein bisschen die ersten Tage verbringe. Und der Physio hat das dann auch so unterstützt. Er hat gesagt, okay, schaut mit mir die ersten Tage so, was ja dann schon auch wichtig ist im weiteren Heilungsverlauf, wie die ersten Tage halt dann so ablaufen und das Lymphen und so weiter. Ja, das lief alles dann echt schon positiv, richtig gut, wo ich gemerkt habe, hey, du musst jetzt schauen, dass du von deinem ja mentalen auch die Ruhe findest, dass man da runterkommt und diese Ruhephase dann einfach einhält und das dann auch ja so annimmt, wie es ist. Und genau, da war halt dann klar, okay, du hast jetzt eine lange Ruhephase, also die man einhalten muss, die so hinzunehmen ist. Und genau, von der Ärzte war ja so auf 6 bis 7 Wochen so ungefähr bis vorgeben. Und klar, war mir bewusst, hey, da fehlt dann schon einiges. Und rein von meinem Gefühl her wusste ich, okay, boah, bis ich da das Gefühl auf dem Fuß wieder habe, dass ich sage, hey, ich traue mir jetzt aber auch wieder auf den Roller. Und hier auf dem Skiroller hat man ja auch wieder volle Belastung auf diesem Gelenk, was ich vielleicht im Vorfeld auch schon gemerkt habe, das funktioniert nicht ganz so. Da habe ich davor schon ein bisschen Probleme gehabt immer so. Und dann war mir klar, boah, wenn ich davor im Vorfeld schon so Probleme habe und jetzt kommt noch die Verletzung on top, ja, dann puh, weiß ich nicht, ob das schon wieder in 6 bis 7 Wochen, wie alle sagen, so ganz easy dann schon wieder machbar wird, gell. Aber ja, da haben vielleicht dann auch Sachen reingespielt, dass ich in dem Moment auch einen Olympiakaderstatus schon hatte oder noch bekommen hatte von der vergangenen Saison tatsächlich noch. Da kriegt man einfach auch volle Unterstützung, alles, was nötig ist, oder was ja an Know-how quasi drumherum auch da ist. Da wird dann wirklich alles konzentriert und dir zwar nicht völlig draufgeschmissen, sondern einfach so stückchenweise wirst du da schon gut an der Linie so geführt, wo du merkst, hey, ja, da haben Leute Ahnung und auf die soll ich jetzt wirklich hören und auf die soll ich jetzt schauen. Das, was die sagen, das machst du. Und das, was die sagen, das darfst du nicht machen, das machst du auch nicht. Das bringt nichts, das hat keinen Wert. Genau. Und von daher war das, denke ich, auch von drumherum auch tatsächlich auch in Ruppolding, wo ich ja super Unterstützung hatte, mit einer externen, Heilpraktikerin, würde ich sagen, aus der Ecke, die mir da auch geholfen hat, über die ersten 2-3 Wochen, wo man ja weiß, mit einem Fuß, hey, da kannst du nicht mal ordentlich Wäsche waschen oder so Sachen. Die hat ja einen Kopf voll und wie schaffe ich das alles? Also, weil klar, die beste Unterstützung, wenn du kannst du auch Olympiastütz-Kader-Status haben, aber die ganzen Sachen abzufassen, da musst du dann schon eher dann auch an dem Stützpunkt dich wieder aufhalten, gell. Und daher, ja, war ich dann auch, glaube einfach nur am Ende 5 Tage dann auch nur im Allgäu, wo ich die ersten Tage einfach die Ruhephase erstmal eingehalten habe, aber wo mir dann irgendwie bewusst wurde, dein Herz-Kreislauf, System, das muss schon weiterarbeiten. Also das wäre jetzt schon, das wäre wichtig. Das Signal kam von außen schon auch. Genau, und da ging es ja dann erstmal natürlich über die Schiene, viel Oberkörperkraft zu machen. Da ging es dann im Endeffekt los, dass ich das dann schon so umsetzen konnte und genau mit den Reha-Plänen, die mir gemacht worden sind, mit Mobilisationsplänen, also auch Dank an den Physio Tobi Homburg, der seine Praxis zwar in München hat, in der Therapiewelt, aber der hat mich da schon auch einfach sehr, sehr eng betreut, so, und denkt, das, ja, auch in Ruppolding mit dem Rudi, das war dann auch super.
Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie hast du diese 6 bis 7 Wochen, die ja angegeben worden sind, mit der Vorbereitung verbracht? Also ich glaube, man hat viele Videos gesehen, wie du viel am AKZ, am Armkraftzuggerät, für alle, die es nicht wissen, trainiert hast. Konntest du normal schießen? Hat das funktioniert?
Ja, tatsächlich. Das ging alles relativ flott schon wieder. Genau, also das Liegend habe ich erstmal nur weggelassen, glaube ich, wenn ich richtig, genau. Und erstmal nur das Stehen gemacht. Halt immer mit diesem Schuh quasi, mit dem ich trainiert hatte. Aber das ging alles relativ flott schon dann wieder weiter, dass ich auch, ja, einfach an der, wie soll ich sagen, an der Herz-Kreislauf-Pumpe natürlich weitermachen konnte. Einfach immer dann das nächste gemacht, was die gesagt haben. Also das erste, was ich da dafür gemacht habe, war so ein Fahrrad, wo man quasi auch mit den Händen mitfahren kann. Das ist connected quasi. Die Pedale sind mit dem Gestänge zu den Händen quasi verbunden. Und da kann man dann quasi genauso noch mitarbeiten aus den Händen. Hat mir auch gut gefallen. Also das war tatsächlich so ein Gerät auch schon in Herzogenaurach, da am Adidas-Gelände. Und dann in München eben in der Therapiewelt, der hat das eben auch da gehabt schon. Der wusste das und hat das schon in der Praxis stehen gehabt. Daher war das schon eine gute Möglichkeit, da gleich mal den Einstieg wieder zu finden. Und da habe ich gemerkt, hey, ja, du kannst was machen. Also es funktioniert echt. Den einen Fuß so oben abgelegt und die anderen 3 Sachen haben was machen können, ohne Probleme. Und
also jetzt dieses Jahr nur noch, machst du es wieder dann oder nächstes Jahr so im Sommer?
Um Gottes Willen.
Hoffentlich nicht.
Das Erfolgsrezept jetzt. Das fangen jetzt andere Biathleten auch an.
Ja, genau.
Nee. Einen Fuß hochlegen und los
der geht's. Der dreibeinige Biathlet. Ein Ratgeber von Philipp Navrat.
Ach Gott.
Du hast, jetzt nächste Woche oder diese Woche, im Endeffekt, wenn ihr das hört, ab morgen Dann, nachdem jetzt Hochfilzen nicht so lief, es geht jetzt eben in die Schweiz, ein Ort, den vor allem Langlauffans bisher kennen, jetzt zum ersten Mal Biathlon-Weltcup und du hast vielleicht ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil, weil du warst da schon bei den Europameisterschaften, letztes Jahr hast du da auch eine Medaille geholt und sonst sind ja die allerwenigsten von den Top-Favoriten, vom Top-Favoritenkreis da schon mal gelaufen. Glaubst du, du hast da tatsächlich einen Vorteil? Wie ist die Strecke? Ist da irgendwas Besonderes in der Lenzer Heide?
Ich denke, ich habe mit Sicherheit einen Vorteil daraus, dass ich schon mal da war. Gut, wir haben jetzt noch einen neuen im Team, der Philipp ist ja auch noch dabei. Wir beide waren letztes Jahr hier tatsächlich zur Europameisterschaft. Uns hat es hier, denke ich, richtig gut gefallen letztes Jahr. Ja, man weiß dann schon einfach ein bisschen die Strecke einzuschätzen. Und ich denke, klar kann ich das vielleicht als kleinen Vorteil mitnehmen. Aber nichtsdestotrotz kommt es trotzdem wieder auf das Gleiche an, wie sonst auch. Aber es ist tatsächlich mal für die meisten einfach ein neuer Ort, neue Strecke, was man ja nicht so häufig hat, dass mal was komplett wieder neu im Kalender ist. Und ja, vielleicht ist das tatsächlich ein Vorteil. Mir kommt die Strecke auch tatsächlich so insgesamt ganz gut entgegen. Ja, ist hier ein bisschen in der Höhenlage auch. Denk, es ist auch nicht ganz so einfach. Jetzt vor allem über die dritte Woche, denke ich, kommt auch ein bisschen wieder die Grundlage zum Tragen. Wie hat jeder so vorher trainiert? Wie ist jeder noch so drauf in der dritten Woche? Daher schätze ich natürlich, oder denke ich, die laufstärkeren Athleten werden die hier schon wieder ihre Vorteile auch mehr ausspielen können wahrscheinlich. Aber dazu zählt natürlich ganz klar auch die ganze Norweger-Riege wieder dazu, sowieso. Aber ich denke schon, dass sie da wieder ganz gut mit, ja, von der Partie sein werden, nehme ich natürlich auch wieder meine Ziele hier vor. Und ja, freue mich jetzt auf die nächsten Vorbereitungstage hier und bin gespannt, wie wir dann so in das Wochenende starten.
Ich war auch tatsächlich noch nie in der Lenzer Heide. Wie ist der Schießstand? Wie ist der Schießstandanlauf?
Man kommt auch aus einer langen Abfahrt, also ist auch eher ungewöhnlich, dass man denkt, hey, der ist ja dann leicht, der Schießstand, weil man nicht weniger Belastung hat. Das tut oft einen dazu anleiten oder dazu führen, dass man natürlich dann eine schnellere Serie schießen will. Dann kommen vielleicht wieder schnellere Leichtsinnsfehler dazu. Das, ja, kann ich jetzt noch nicht so einschätzen, weil dieser Review kann man natürlich an so einem Weltcup erst festmachen, wenn der dann natürlich erstmal stattgefunden hat. Wie haben die Athleten das so gemanagt? Wie kommt da jeder so zurecht? Oder wie ist so der Schnitt insgesamt? Ist ja zum Beispiel Ruppolding auch so ein ganz tückischer Ort, wo man auch relativ leicht oder mit wenig Belastung reinkommt und jeder schießt dann eine Serie von 20 Sekunden oder will schießen, weil er denkt, das ist ja leicht von der physischen Belastung. Und das führt dann am Ende zu mehr Leichtsinnsfehler, als man normalerweise hatte. Genau, von daher ist der vielleicht auch nicht ganz ohne. Vom Wind her ist auch immer mal was drin, mal wieder nicht. Bisher war jetzt noch nicht so schwierig vom Wind her. Ich denke, ein bisschen Niederschlag ist aufs Wochenende schon vorausgesagt, zumindest am ersten Tag für uns. Klar, das wird natürlich auch spannend. Was macht man da vom Material her, Startgruppen insgesamt, kommt alles wieder natürlich dazu. Aber ja, trotzdem hoffe ich natürlich auf den Vorteil von letztem Jahr, das erfahren zu haben, dass ich da ganz gut mitperformen kann.
Vielleicht noch abschließend, du hast es gerade schon angesprochen, weil du vorhin von Philipp auch gesprochen hast. Philipp Horn kommt für Roman Rees ins Team. Und bei den Damen gab es auch eine Änderung. Johanna Puff wird ihr Weltcup-Debüt feiern. Sie kommt auch für Anna Weidel ins Team. Es gab ja jetzt doch, sagen wir mal, einige, die in den letzten Wochen viel gekränkelt haben. Wie ist da gerade so der Stand bei euch im Team?
Ich habe schon mit der Frage ein bisschen gemunkelt, dass sie kommt. wenn die, glaube ich, offiziell immer so gestellt wird, dann sage ich, da verweise ich euch auf das Mannschaftsärzte-Team.
Aber hier sind wir unter uns.
Da müsst ihr die fragen.
Ja, ist ja nichts Offizielles hier.
Ich finde insgesamt, die meisten sind schon stabil, aber es war sowohl in Östersund, jeder hat einfach mal sich ein bisschen kränklich fühlt. Das kommt einfach immer so, du Vinzenz weißt genau, mit so in so einer Ausdauersportart ist das einfach so extrem mit unserem Atemwegen, die so gefordert sind, die so am Limit fahren, dass man da der kleinste Anflug irgendwo mal was aufgeschnappt, dass das halt oft mal scheiße ist. Dann ist es die Frage, kann man den Auslöser jetzt irgendwo nur wegstecken oder schafft man es, den zum Überwinden über 2-3 Tage, vielleicht dann natürlich blöderweise hoffentlich nicht auf 1-2 Tage vorm Rennen. Aber momentan, die, was jetzt bisher hier angereist sind meiner Meinung nach gesund. Es gibt nur noch 2 Fragezeichen, glaube ich, die noch ein bisschen offen stehen, aber insgesamt die, was jetzt hier sind meiner Meinung nach alle gesund. Also klar, im Betreuerteam gibt es auch wieder das ein oder andere Problemchen mal. Ganz aktuell leider unser Trainer, der jetzt heute noch einen positiven Test noch bekommen hat. Aber ja, ich denke, wenn der jetzt auch Ruhe gibt, dann kommt er auch über 2-3 Tage, denke ich, auch wieder auf die Beine.
Ich hätte meine Frage wahrscheinlich anders stellen müssen, ob du nicht auch Angst hast oder so, dass es dich auch noch erwischt, weil gerade ja schon so eine kleine Welle durchschwappt.
Momentan habe ich keine Angst, solange ich gut schlafen kann, solange ich mich gut ernähre, solange ich genügend trinke. So Sachen, klar, gehören immer dazu, aber man kann es nie ganz ausschließen. Also wir haben jetzt Maskenpflicht einfach wieder überall eingeführt, logischerweise. Vincent wird es auch wissen, die Hygienemaßnahmen, die sind jetzt einfach wieder extrem hochgefahren worden, in allerlei Hinsicht. Man kann es leider nie ganz sowas vermeiden. Also wenn es kommt, dann muss man es so hinnehmen, wie es ist. Aber ich habe mich jetzt bisher stabil gefühlt über die letzten Wochen. Einfach von einer guten Grundlage, von der Verfassung her. Daher habe ich momentan keine so Angst und hoffe natürlich, dass ich da gesund bleibe und bleibt da mal positiv. Also sozusagen hoffentlich, dass alles gesund wird.
Ich habe eigentlich gedacht, dass es mit dem Wortspiel jetzt irgendwann mal vorbei ist. Wir bleiben genau. Positiv.
Wir hoffen natürlich auch, dass du fit und gesund bleibst und sind da sehr gespannt auf diese neue Erfahrung Weltcup in der Lenzer Heide und was dann so passiert. Vielen Dank vor allem, dass du dir so viel Zeit hier genommen hast und uns so ausführlich Einblick gegeben hast.
Herzlichen Dank euch. Hat mir gefallen.
Danke.
Danke.
Ja, war interessant.
Und für euch da draußen, euch natürlich auch ein großes Dankeschön fürs Lauschen. Ich kann an der Stelle vielleicht schon mal kurz darauf hinweisen, der Finzi ist schon ganz heiß und sucht schon die Rentierhörner zum Aufsetzen. Nächste Woche machen wir eine kleine Weihnachtsfolge. Coco, haben wir noch sonst noch was loszuwerden? Den üblichen Sermon, nämlich, wenn ihr uns was zu sagen habt, wenn euch diese Folge nicht gefallen hat, wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, dann meldet euch per E-Mail an team@sheheps.de. Jetzt habe ich selber vergessen, ob .de oder com.
team@sheheps.de.
Dankeschön. Oder Instagram@she.happens. Und da, wo ihr uns hört, könnt ihr uns gerne auch ein paar Sterne verteilen oder auch eine Rezension da lassen. Freut uns auch immer. Wir sagen Dankeschön und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao, macht's gut.
Ciao.